Also läuft. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
119. Guten Tag.
Guten Tag. Hallo.
Ja, das ist nicht Abbas Stimme.
Nee.
Nee, das ist gar nicht Abbas Stimme, das werdet ihr auch gemerkt haben. Der Abba hat für seinen derzeitigen Zustand die schöne Formel gefunden: zwischen die Mandeln passt nicht mal mehr eine Tomapyrin. Was keine Arzneimittelwerbung sein soll, sondern einfach nur den Zustand extrem geschwollener Mandeln beschreiben will. Deswegen liegt er aber im Bett und rührt sich nicht und hat einen Laptop auf dem Bauch und wir kommunizieren dann und wann mal wenigstens digital. Aber hier im Podcast kann er heute nicht sein. Stattdessen habe ich die Freude, begrüßen zu dürfen den Herrn Spurenelement in Hamburg zu Hause in Schwerin zu Gast.
Ja, und ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Wir hätten allerdings jetzt auch so tun können, als wäre ich aber denn mit der Stimme so verstellt, mit geschwollenen Mandeln, aber ich hätte die Inhalte nicht so rübergebracht.
Nee, du hast auch dieses behauchte Hamburgisch. Da ist einfach dieses H, was noch an allen Konsonanten hängt, das wird nichts.
Ja.
Da klingt aber doch anders, befürchte ich. Ja, wir haben uns mit eigentlich einer ganzen Menge Themen hier hingesetzt. Das ist insofern ein bisschen schwierig, als dass wir natürlich hier nur über einen Laptop verfügen, der rein optisch zur Verfügung steht. Hast du hier in Schwerin eine Dose gemacht beim Herkommen?
Nee, jetzt beim Herkommen nicht. Beim letzten Mal habe ich 2, 3 gemacht. Habe hier eine Coin ausgesetzt.
Irgendwas, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, allerdings nur eine Dose, die ich nicht gefunden habe. Ein Überbleibsel von eurem gigantischen
Astarojno.
Ja, genau.
Da hast du die Dose nicht gefunden.
Genau.
Das ist doch auch ein Aber, soweit ich weiß.
Das ist ein Aber, ja. Mhm. Genau, genau. Ach so, und den runden Tisch.
Den okay.
Den habe ich auch nicht gefunden.
Der runde Tisch, ein Nano an einem geschweißten Denkmal. Und das andere, eigentlich ein schöner, einfacher Tradi. Na, einfacher, ja, nicht wirklich. Das stimmt, aber ist es auch nicht. Ein Tradi in einem ziemlich interessanten Gelände.
Rund um die Buga habe ich ein paar wirklich schöne Dosen hier auch gemacht.
Du bist einer von denen, die uns diese positive Buga-Bilanz beschert haben, ja? Ja,
genau. Ja, aber zu Recht, positiv. War ja auch eine großartige Veranstaltung.
War es gut?
Ja, fand ich ja.
Wenn man hier wohnt, ist das ja immer schwierig einzuschätzen.
Ja, also die dezentralen Sachen haben mir sehr gut gefallen. Also immer dann, wenn es so ein bisschen weiter außerhalb war, ein bisschen, also Projekte außerhalb, fand ich sehr schön, ja. Hm?
Wir hatten ja probiert mit der Buga und GPS und so. Was dann da rausgekommen ist, es hatte ein Verlag den Zuschlag bekommen, den Buga-Führer zu machen. Mhm. Und da haben wir in die Auflage 2 dann wenigstens Koordinaten reingekriegt,
okay.
Weil wir die Macher kennen. Ansonsten hat die Buga-Gesellschaft beschlossen, dass ihre Zielgruppe nicht mit GPS über die Buga läuft. Gar
ja.
nicht.
Ja.
Fanden wir ein Irrtum.
Aber einsame Entscheidung.
Eben. Sag mal, du fährst nicht zufällig zum Geo-Woodstock?
Nee, Geo-Woodstock nicht. Ich habe bei meiner Familie Ulm durchgedrückt bekommen.
Oh. Als Familie?
Als Familie, ja, genau. Alle Mann. 5 Leute.
Boah, da bin ich auch drauf gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, wir waren ein bisschen zu spät an sich. Ich fand die Idee mit den Kindern dann dort in der Festung selber zu schlafen, war natürlich sensationell. Jetzt müssen wir ein bisschen fahren, aber es war schon ausgebucht.
Wir haben uns ein großes Zelt, werden wir uns in den Kofferraum packen.
Ah ja, ja, auch schon.
Also aber hat da familienkompatible Zelte, sodass wir also auch genug Platz haben, jeder für sich.
Ja.
Allerdings habe ich heute bei Twitter bemerkt, gibt es da auch schon wieder die Möglichkeit irgendwie, vielleicht doch im Vor oder so. Nein, warum ich Geo-Woodstock anspreche, ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und zwar haben wir in einem der ersten Podcasts mal über den Nude-Cacher, über den Nackt-Cacher berichtet. Mhm. Also jemand, der tatsächlich nur mit seinem GPS bekleidet Dosen suchen geht. Dieser Nackt-Cacher ist ja doch ziemlich einprägsam. Und war es auch für Herrn und Frau Honska. Die haben nämlich eine kleine Figur eines Nacktwanderers aufgetrieben auf im Flohmarkt oder so. Das ist also so eine hautfarbene Figur, Bart, Mütze, Rucksack auf dem Rücken, Stöckchen in der Hand, dicke Wanderschuhe, bisschen Stulpen und ansonsten nichts. Und das fanden sie so großartig, dass sie gesagt haben, das Ding muss zum Nacktcacher. Und jetzt ist sozusagen die Vereinbarung, dass sie einen Travelbug auf die Reise schicken. Das ist ein großer Petling, da wird dieses Männchen drin sein. Dass sie diesen auf die Reise schicken und der soll dann beim Geo-Woodstock den Nacktcacher erreichen. Und wir sind dazu auserkoren worden, diese ganze Geschichte ein bisschen publik zu machen. Wer also zum Geo-Woodstock reist, mag ja den einen oder anderen da draußen geben, der möge sich bitte vorher bei Herrn und Frau Honska melden. Da hier wird auch eine E-Mail-Adresse, die geben wir gern weiter, wenn es soweit ist. Das wäre jedenfalls wirklich schön, weil der Nacktcacher und der Nacktwanderer hier dieser Travelbug, das muss einfach zusammenkommen.
Und der Nacktcacher hat zugesagt.
Die haben schon miteinander kommuniziert, jedenfalls. Der freut sich drauf, aber der kann ja nun schlecht das Abholen kommen.
Ja.
So, Flugzeug kommt da auch nicht durch, nackt, glaube ich. Du hast ja mehr Erfahrung wahrscheinlich. Also, man fliegt wahrscheinlich nicht so nackt in die Staaten irgendwie mal.
Naja, zumindest ist der Nacktscanner dann ja kein Problem.
Aber auch irgendwie total überflüssig. Nee, sehr schön. Du bist vor allem in Familie cachen?
Ja, ach, komm. Es ist ja wie immer, nicht? Also man macht das ja natürlich nur der Kinder wegen und damit man sie endlich in den Wald kriegt und so. Na klar, ausschließlich. Nein, natürlich nicht. Mir hat das ein Bekannter gezeigt und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, Kinder, ich habe was Tolles. So, fanden die übrigens auch. Sonst hätte ich es wahrscheinlich, hätte ich nicht die Energie aufgebracht. Aber naja, ich bin schon häufig alleine unterwegs, ja, oder mit anderen. Aber Kinder nehme ich schon gerne mit, ja. Am Wochenende ist das schon.
Ich fände es schon total gut, wenn du dich nicht um die Geschichte rumdrückst, wie du angefangen hast. Die ist nämlich großartig.
Ja, im Kern ja wie immer. Es hat mich jemand gezeigt. Nein, also ich erzähle es gern. Ich war beruflich in Afrika unterwegs für ein Projekt und war dort häufiger und flog immer über den Flughafen Nairobi und wer dort mal gewartet hat, wer das große Glück hatte, der weiß, dass da wirklich die Tiere an einem vorbeiziehen, die großen. Und dann haben wir entschlossen, bei der nächsten Runde wirklich auszusteigen und mal ein bisschen Safari zu machen. Das macht man in so kleinen Bussen. Und vorne saß ein Cacher aus den USA, aus Minnesota. Santorini Rendezvous ist sein Cacher-Name. Und er hatte die ganze Zeit sein 60er, wie ich jetzt weiß, in der Hand und suchte Dosen und gab dem Fahrer Anweisungen links oder rechts. Und ich war schwerst genervt, bis ich dann die erste Dose in der Hand hielt. Und er hatte 5 auf dem Zettel und wir haben nur eine gemacht. Und heute sage ich, mein Gott, ich hätte 5 haben können. Warum haben wir sie nicht geholt? Ja, so ändert sich das. Aber auf dem Rückweg, ich war noch nicht zu Hause angekommen, da habe ich mich dann eingeloggt. Das ist jetzt knappe anderthalb Jahre her.
2 Fragen dazu. Warum genau warst du genervt? War das eher so, wie man genervt ist von Leuten, die immer zu telefonieren und von denen man denkt, dass sie deswegen nicht bei der Sache sind? Und die zweite Frage, wie sah die Dose aus?
Zunächst einmal, oh Gott, also ich war genervt, weil ich Tiere sehen wollte und er wollte augenscheinlich Dosen finden und es ist so, dass man in diesem Bus sitzt und sagt, fahr mal links, fahr mal rechts, ich glaube, ich habe da was gesehen und er sagte, fahr mal links, es sind noch 700 Meter und die Dose war eine, das Übliche, eine Filmdose, eine magnetische, was ihn dann, und da lernte ich sozusagen das eine weitere Regel sofort, er lockte noch von unterwegs und sagte, so kann es aber nicht gehen, denn das ist kein Regular und das muss ich mal ganz kurz mitteilen. Und ich dachte mir, mein Gott, also das ist doch nun wirklich egal. Heutzutage weiß ich, das ist keineswegs egal.
Ich hatte mir jetzt Safari eher so vorgestellt, dass man nicht unbedingt durch Ecken fährt, wo Dinge magnetisch sind.
Nee, genau, das war so eine Lodge, so ein Hotel, da mussten wir dann auch ranfahren, genau. Ja. Nein, das war, wir fuhren dann extra auch Umwege, deswegen war ich auch ein bisschen genervt, aber als ich sie dann hatte, das war schon so lieb auf den ersten Blick, also ein Suchtstoff hat dann sofort zugeschlagen, das war schon so, ja.
Du hattest aber auch die Möglichkeit, dann gleich weiterzumachen, oder?
Relativ, ja. Also ich bin von da weiter geflogen in Urlaub und habe dort dann in Frankreich war ich dann Skifahren und ich erzählte stolz und mein Schwiegervater, der mit war, sagte, die da oben findest du nie und wir wetteten und Daraufhin marschierte ich erst recht auf den Berg und holte sie.
Ja. Bleibt natürlich die Frage, ob du dann noch sozusagen auf dem Weg das Gerät gekauft hast.
Nee, ich habe mir die Software sofort, also das App besorgt.
Achso, das iPhone war damals schon aktuell.
Genau. Ich bin mit iPhone und seitdem arbeite ich auch mit dem. Also ich habe natürlich inzwischen auch ein GPS, klar, ich habe auch zwei. Aber ich arbeite an sich, Informationen für unterwegs habe ich an sich immer mit dem iPhone.
Was wir vorhin auch hatten und was ich gerne nochmal mit den Hörern teilen würde, sind so ein paar Empfehlungen von dir. Hört man ja sowieso immer gern, also sammle ich ja auch gern. Und du hast vorhin ein paar Caches genannt, die so um Hamburg rum sind und so ein bisschen über die normale Tüdeldose hinausgehen.
Ja, also das, was jeder Hamburger sofort immer sagen wird, ist Müsfi. Im Grunde alle. Könnt ihr unbesehen alle nehmen. Nein, ist ja klar. Also gibt's fantastische Bastelarbeiten, aber die Bastelarbeit ist dabei ja nicht das Besondere, sondern dass die Bastelarbeit mit einer tollen Geschichte, mit einer stimmigen Geschichte läuft. Und im Raum Seevetal gibt es ganz viele tolle Dosen. Den Owner-Namen habe ich jetzt, werden viele sagen, Mensch, den muss man doch wissen. Den Owner-Namen habe ich leider gerade nicht präsent. Die mag ich sehr gerne. Aber ansonsten gibt es eben auch gerade im Nordosten, da wo ich herkomme, Nordosten Hamburgs, gibt es viele wunderbare Sachen. Ich wohne im NDR-Land.
Ach, eine kleine Verbeugung.
Ja, natürlich.
Ist aber jetzt nicht so, dass du auch noch das Pinzgauer Event in Österreich mitnehmen kannst, wo ja The Original Can of Beans immerhin
ist ankommen so. Wird.
Ja, dem
ich ist dachte, so. Die wäre untergegangen.
Nee, die gibt es tatsächlich noch. Die ist jetzt in so einem kleinen Schrein drin. Meine Frau sagt ja auch immer, wir sind eine Sekte, ne? Also ist in so einem kleinen Schrein drin und wird so von Ort zu Ort getragen.
Ja, nee, bin ich leider nicht. Das mit der Sekte gefällt mir auch deswegen gut, weil wir im Kern ja auch missionarisch sind. Manchmal zumindest.
Ja, wobei die missionarisch sind und dabei erwischt werden, immer aufs Dach kriegen, oder?
Ja, aber
mittlerweile.
Ja, natürlich, aber der gute Missionar ist ja der, der es unter vier Augen macht, nicht der es mit der größtmöglichen Verbreitung macht.
Also ich habe ehrlich gesagt dann tatsächlich... Na gut, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich ungern meinen, also ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass im Funkhaus die Leute über Dosenfischer tratschen. Es ist halt Anti-Radio, ne? Und da sitzen sozusagen die konservativen Radiomacher und deswegen vermische ich da die Welten nicht so sehr. Aber das ist ja auch eher Arbeitswelt in meinem Bekanntenkreis, stimmt. Die wissen es schon alle und
ja, nein, ich meine...
Müssen nicht um mit, aber...
Nein, mit missionarisch meine ich gar nicht so sehr, neue Jünger der Sekte beizufügen, um in dem Bild zu bleiben, sondern mehr zu erklären, warum ich das eigentlich gerade mache. Also warum renne ich Wochenends durch den Wald?
So. Also eher die Verständnisschiene.
Ja, genau. Ja, und das bleibt dann ja nicht aus, dann auch ein paar Details zu erklären, was man da gerade macht. Also zu sagen, also... Dieses abgedroschene moderne Schnitzeljagd mit GPS, das ist es dann ja nicht mehr.
Ja, aber man kommt letztendlich ja nicht um die Floskel herum, weil Schnitzeljagd kennt jeder, GPS kennst du aus dem Auto, muss immer noch dazu sagen, ist wie dein Navigationssystem im Auto, bloß im Wald.
Ja, die Beschreibung ist ja erstmal ja auch nicht falsch. Also,
nee, und es trifft schafft es ja. Klarheit.
Ja.
Nee, warum ich drauf komme, ist ein zweiter. Earth Caches hast du? Haben die besonderen Stellenwert für dich?
Würde ich gerne viel mehr machen, mag ich sehr gerne, weil ich Geschichten gerne mag. Ich habe viel lieber Dosen mit einer Geschichte, Dosen am tollen Ort. Ja, und bei Earthcache ist es ja immer so, dass es irgendwas Größeres zu entdecken oder zu erforschen oder zu lernen gibt. Lernen mag ich, ehrlich gesagt, für mich persönlich mag ich Lernen beim Dosensammeln sehr, sehr gerne. Insofern habe ich ein paar davon gemacht. Ich würde gerne mehr machen, klar, wenn es die mehr gäbe.
Auch obwohl, ich habe den Eindruck, es sind gar nicht mehr so wenig. Sind ja sogar zwei neue Reviewer jetzt eingestellt worden für.
Ja, weil es ja auch ein neues System gibt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist jetzt einfacher, ja. Es wird nicht mehr irgendwie ganz oben aufgehangen, offenbar.
Ja, genau. Und die Hürden sind nicht mehr ganz so hoch.
Ja. Ne? Es bräuchte, Jerome Dax ist ja so ein Earthcache-Experte. Jetzt weiß ich nicht, ich hoffe, er hört uns noch, weil genau so einer wird nämlich gesucht. Und zwar beim Pinzgauer Mega-Event ist ihnen irgendwie kurzfristig der Earthcache-Experte, der Vortragende, der Dozent für Earthcaches weggebrochen, krank geworden. Der ist natürlich hoffentlich nicht weggebrochen, krank geworden oder ausgefallen. Jedenfalls suchen die händeringend jemanden, der den Seminarteil, den Vortrag zu Earthcaches übernehmen könnte. Wäre natürlich gut, wenn es ein Experte wäre. Also wir beide, ne? Nur in Maßen geeignet wahrscheinlich.
10-11 Funde wird nicht reichen.
Moment. Das brauchst du rausschneiden. Du hast aber nicht mit Google Maps sozusagen angefangen zu suchen.
Nee, komme ich bis heute auch nicht so wahnsinnig gut mit klar. Also mache ich auch schon mal, aber selten. Weil ich auch das Gefühl, also ich brauche das gar nicht so sehr, habe ich das Gefühl. Also das ist aber bei Programmen und bei Software und bei Gimmicks und so, mache ich gerne, spiele ich auch gerne mit rum, aber ganz zum Schluss lande ich wieder bei meiner App und bei meinem E-Tracks. Mhm.
Also es gibt ja viele, die so anfangen, weil es ja einfach die Investition vermeidet am Anfang. Ne? Du kannst erst mal gucken, ob es was für dich ist. Ne? Kannst schön bei Google Earth erst mal gucken, wo liegt die Dose. Und wenn du dann vor Ort bist, hast du ja unter Umständen eine Chance, weil es ja nicht so viele Möglichkeiten gibt, Dosen zu verstecken. Mhm. Jetzt mitten in Hamburg vielleicht nicht, aber ansonsten draußen irgendwo, ne, wo sich das mit Google Earth ausmachen lässt. Ich fand es am Anfang total ärgerlich, als ich noch nicht so über die Möglichkeiten von anderen Karten Bescheid wusste, dass man Google Maps, sowohl die Karten als auch die Satellitenbilder, sich nicht irgendwie lokal verfügbar machen kann. Mhm. Ne, du hattest also immer das Problem, ja, heute iPhone, ja, ist ganz einfach, aber ne, zu Zeiten, wo eben Datenflat noch nicht so aktuell war, hat man ja öfter das Problem gehabt, dass man ganz am Anfang jedenfalls ohne Karte dastand, gern eine gehabt hätte. Und da kommt Google dann jetzt auch ungefähr 3 Jahre zu spät, wenn sie eine Software vorstellen, die genau das möglich macht. Also okay. Du kannst jetzt ganz legal, selbstständig dir die Google Maps Karten ziehen und auch die Satellitenbilder. Darfst du für deinen privaten Gebrauch. Ist jetzt, haben die, wie gesagt, selber ein Tool zur Verfügung gestellt. Darauf gekommen bin ich, weil das Team Norris so nett war, Bescheid zu sagen. Die Nürnberger haben zwar auch einen Blog, also haben es da schon veröffentlicht, gaben uns aber den Tipp, dass vielleicht der ein oder andere bei Ihnen noch nicht gelesen hat und wir deswegen noch mal kurz davon erzählen. Team-Norris, also norris.de ist die Adresse, gibt es nachher noch mal im Beitrag. Fährst du eigentlich Fahrrad?
Ja.
Viel?
Ja.
Zur Arbeit?
Nee, ich war auf 30 Kilometer.
Eine Strecke. Nein, hey, ich habe 5. Also insofern
ist eine es Strecke. Und immer am See längs wahrscheinlich.
Dosen suchen mit dem Fahrrad?
Ja, 3-4 Mal gemacht. Aber lieber, die Dichte ist in Hamburg so groß, dass man an sich gut irgendwo hinfahren kann und dann zu Fuß. Und auch außerhalb Hamburgs.
Wenn man in die Situation gerät, dass man sein Fahrrad immer wieder zwischendurch anschließen, abschließen muss, dann ist es tatsächlich sehr viel sinnvoller, zu Fuß unterwegs zu sein.
Wir haben in Hamburg was ganz Tolles. Gibt's ja in vielen Städten. Wir haben dieses Stadtrad. Das heißt, die erste halbe Stunde ist kostenlos von der Bahn. Ist das,
glaube ich? Ach, diese Teile.
Ja, erste halbe Stunde ist kostenlos und danach, weiß ich nicht, geht pro Minute, aber es ist verschwindend geringer Betrag. Und damit kann man in der Innenstadt eine ganze Menge machen. Also das ist an sich sehr, sehr angenehm.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also ist das tatsächlich so günstig, dass man das machen kann, ohne sich da zu verschulden? Das Prinzip ist auch, ich muss da wen anrufen oder so, ne? Oder ich irgendwie kriege ich dann einen Freischaltcode oder sowas.
Genau, man hat sich da irgendwann mal angemeldet mit Kreditkarte oder EC-Karte oder sonst irgendwas oder auch nicht, dann geht das irgendwie auch telefonisch, das weiß ich aber nicht. Und ansonsten gibt es irgendwie Terminals und da geht man, steckt man seine Karte einmal rein, um mitzuteilen, wer man ist. Und dann kriegt man einen Freischaltcode und dann gibt man es irgendwo wieder ab. 40, 50 Stationen oder so in der Stadt, wo man das wieder abgeben kann.
Kann man die nicht einfach irgendwo hinstellen? War das nicht so?
Also nicht irgendwo in die Gegend, nee, aber die Station, das Netz ist so dicht, dass du immer, dazu gibt es natürlich auch eine App, wo die sich dann befinden, aber ich sag mal, der Innenstadtring, so 10 Kilometer in der Innenstadt oder so, gibt es an sich ziemlich viele Stationen.
Das ist eigentlich total komisch, dass es für alles Mögliche eine App gibt, sprich sich alle möglichen Leute auf das iPhone stürzen, wo doch das iPhone OS nun wahrlich nicht das verbreitetste ist. Ne? Also sozusagen die Quintessenz der Nachrichten, die so in letzter Zeit dazu kamen, war ja, iPhone-Nutzer sind offenbar die es am meisten auf den Tisch legen. Ne? Die also einfach am lautesten schreien, guck mal, hier. Ne? Und dadurch machen dann alle was fürs iPhone. Weil Android ist verbreiteter offenbar. Und letzte Studie, die kann ich aber gar nicht glauben, dass immer noch Symbian vorne ist. Wer nutzt denn sowas?
Symbian. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist dieses Hippe ist natürlich auch auf der Anbieterseite, ne? Also das weiß ich, die vom Stadtrat sagen, haben wir auch eine App zu.
Okay. Nur doof, wenn sie dann einen Symbian-Nutzer
ja
auf der anderen Seite sitzen haben. Also dieser Hipness-Faktor des iPhones, der ist ja mir so ein bisschen unheimlich, muss ich sagen.
Bei mir war das auch eher, dass das System treu ist.
Also ja. Ja, wenn man sowieso einen Mac vor sich stehen hat als Computer, ist es einfach nur konsequent, weil es denselben Prinzipien folgt. Und
genau, und wenn man iPod hat und dann ist eben iPhone die logische Konsequenz.
Ja.
Aber blieb ja trotzdem nicht umhin, dass man dann die Mails bekam und sie auch gelesen hat, wann es denn nun das Neue gibt und so weiter und so fort.
Na, das ist ja klar, dass ich natürlich in meinem Feedreader mindestens 3 iPhone, Gadget und Co. Blogs habe, ist ja nahezu selbstverständlich. Die letzte App, die ich mir runtergeladen habe, ist übrigens Narwiki. Eine Entwicklung, ich glaube, der Universität Münster, auf alle Fälle einer Universität, also eine nicht kommerzielle Veranstaltung. Und die haben sich vorgenommen, für Android gab es das schon, Fahrradrouting anzubieten. Mhm. Und tatsächlich, ob es funktioniert, alles, was ich bisher ausprobiert habe, hat mich noch. Also wenn du Experte bist in deiner Stadt und genau weißt, welche Wege man am effizientesten fährt von A nach B, dann ist Narwiki noch nicht so toll. Weil ne, er nimmt natürlich öfter mal Steigungen, wo du denkst, ah, die tut nicht Not, da kannst du durch den Park fahren, dann geht's auch oder so. Ne? Also offenbar sind die Kriterien, nach denen die App von Narwiki funktioniert, noch nicht so perfekt, dass sie einen Einheimischen schlagen könnte. Aber das kann ja ein normales Navi auch nicht, also fürs Auto.
Das ist wieder ein lernendes System, das heißt, du verbesserst den Content, oder?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Du kannst Wegbeschreibungen natürlich mitschneiden, das heißt natürlich, du kannst sie mitschneiden. Es routet dich auch tatsächlich. Also du könntest es dir, ich würde mein iPhone nie vorne so aufs Fahrrad klemmen, aber ne, vielleicht mit so einem Otterbox oder so, irgendwie kannst du dein iPhone da aufs Fahrrad machen vorne und dann kannst du richtig danach fahren, den Weg mitschneiden. Ich habe noch nicht geguckt, ob man den hochladen kann, ehrlich. Version 1 hatte mich extrem enttäuscht, verzeih, wenn ich dich unterbreche. Da habe ich nämlich gestartet, Startziel eingegeben, wuff, stürzte die App ins Nirvana. Und das habe ich ja nicht so oft. Und wenn sowas passiert, denke ich mir so, muss ich jetzt hier den Beta-Tester spielen?
Ja gut, aber
oder
das ist
eher den Alpha-Tester.
Aber das ist man ja bei fast jeder.
Ja, das hat sich ein bisschen so eingebürgert, aber auch Gott sei Dank nicht bei allen. Also vieles läuft ja sehr, sehr stabil. Byline hat mich neulich nochmal geärgert. Mein RSS-Reader, den hatte ich gekauft und Passwort eingeben sozusagen. Er forderte plötzlich neue Passwort und dann wusch, weg war jedes Mal.
79 Cent oder was kostet sowas?
2,39 glaube ich. Das ist ein extrem komfortabler RSS-Reader. Okay. Aber eine neue Version gekommen und jetzt alles gut. Ganz toll. Liest du eigentlich Listings?
Ja, lese ich Tatsache, auch unterwegs. Das liegt aber wirklich daran, dass ich die Geschichten so manches Mal interessanter finde als die Dose selber. Gute Listings lese ich und lese ich auch Tatsache dann auch meinen Kindern vor. Also wenn wir irgendwo waren oder irgendwo sind, dann sage ich, guck mal Leute, wir sind jetzt gerade da und da. Nee, finde ich schon wichtig.
Also ich befürchte ja, dass niemand das Listing liest.
Also den Logs zu folgen, ja.
Ja, also mir geht es ehrlich gesagt auch ganz oft so. Also wenn es nicht gerade ein Cache ist, auf dem ich mich vorbereite, wo ich eben so richtig so ein bisschen sage, ach Mensch, da will ich demnächst hin mit denen und denen, da gucke ich jetzt vorher mal, da freue ich mich drauf, das ist sozusagen ein Prozess des schon Events vor dem Event, dann lese ich die auch nicht. Aber es gibt durchaus, so wie es Schulcache gibt, gibt es ja dieses Prinzip Educaching.
Ja.
Es war bei den Podcachern, habe ich zum ersten Mal davon gehört. In Deutschland hat das jetzt auch um sich gegriffen. In Düsseldorf gibt es zum Beispiel 2 solcher Dosen. Link gibt es dann im Beitrag. Das sind extrem sauber ausgearbeitete Listings, die im Prinzip deutsche Geschichte erzählen. Mhm. Ne? Anhand der Orte, die da sind. Also wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht, kannst du wirklich nicht meckern, sehr professionell vor allem. Siehst du auch schnell, da war nämlich, Chris war nämlich so nett für uns da mal zu recherchieren und hat herausgefunden, dass es tatsächlich eine Agentur für Bildung ist. Also der Mann, der da so ein bisschen vorweg rennt, betreibt eine Agentur für Bildung. Das ist noch nicht so richtig klar, was es ist, aber die machen eben unter anderem Educaching. Die Landeszentrale für politische Bildung ist aufgesprungen, hat sich in der Hinsicht auch positioniert. Also es ist so ein bisschen, Chris ist so ein bisschen hat so unterschwellig zur Demokratie erzogen. Ich fühle mich jetzt relativ wohl in der Demokratie, finde es also jetzt nicht so kritisch, dass ich da jetzt unterschwellig zur Demokratie erzogen werde. Ich fand einfach die Machart extrem gut. Die Dosen kann ich ja nicht einschätzen. Sportfaktor hängt übrigens auch mit drin. Zeche Zollverein, die große Agentur, die auch für Garmin arbeitet. Haben auch gut für sich selber Werbung gemacht innerhalb dieser Peer Group, wie man neudeutsch sagt, da in diesem ganzen Kontext. Auf alle Fälle haben auch die das Caching für sich entdeckt.
Sachen, die ich grundsätzlich immer schön finde. Also, wie gesagt, ich mag gute Geschichten und ich finde, dass das auch eine große Stärke von Geocaching ist, sozusagen dezentraler Reiseführer zu sein und gute Geschichten an einem guten Ort erzählt. Wunderbar.
Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass mir da was untergejubelt wird. Natürlich wird politische Geschichte erzählt, ne? Also es wird sozusagen, es werden handelnde Personen vorgestellt, es wird in Kontext gesetzt und so. Also das ist schon ja vergleichbar mit einem ja, Schulbuch vielleicht. So hatte ich den Eindruck. Ja, Schulbuch ist vielleicht kein so schlechter Vergleich. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, mir wird da was untergejubelt. Ne? Also sehr sensibel bin ich zum Beispiel, so wenn da jetzt Jesus-Cash oder ne, so da. Das sind so Geschichten, ja, bei religiösen Ansichten ist ja doch nochmal was anderes, habe ich den Eindruck. Also Politik hat zwar im Caching irgendwie auch nichts verloren, aber du kannst ja nicht von gestern reden, ohne zu politisieren. Das ist ja nahezu unmöglich. Also du hast ja immer eine Weltsicht und die transportierst du ja auch. Und das aus dem Caching völlig rauszuhalten, fände ich auch Quatsch.
Nee, finde ich auch. Gerade geschichtliches finde ich schon gut. Religiöses, klar, ist natürlich, aber da sind ja die Richtlinien auch ja relativ eindeutig. Wenn es ernsthaft politisch wird, da gab es mal dieses Ding mit der von der Leyen, ne, dieses Stopp von der Leyen oder so war das doch irgendwie.
Ja, die hatte diese Stoppschilder gerne, hätte sie gern gehabt.
Ja, das war mir dann zu politisch. Also, so, ich finde, dass das eben unser kleines Hobby nicht leisten kann oder soll. Aber geschichtlich finde ich ganz wunderbar, klar. Stadtgeschichte, aber auch natürlich sozusagen nähere und damit politischere Geschichte.
Ja, ein Event einzustellen, was dann letztendlich sich als Bierfest der Jungen Union offenbart, klar, ne? Also
ja,
ist ja auch schon probiert worden,
ja,
soweit ich weiß. Es ja, gibt ja auch diese Tendenzen.
Aufmerksame Reviewer,
ja. Ziemlich abgefahren. du bist nicht zufällig demnächst so in der Kieler Ecke?
Doch, bin ich. Ja, also was heißt Kieler Ecke? Aber ja, also
nördlich von Hamburg bin ich. Ich werde dir nachher mal einen Link schicken zu einer Dosenfischer-Coin, und zwar von Doc W.,
ja,
die irgendwie richtig durch die Welt gekommen ist, und zwar so richtig. Also Meilen habe ich jetzt hier nur vor mir. Es sind 17.000 Meilen, wow, hat die gemacht. Also echt über den Teich und wieder zurück mittlerweile. Soll nach Schwerin, soll hierher, soll also inzwischen den Küchenstudio. Da hat sie gerade, also der alte Tuck heißt der Mann, hat sie gerade entnommen aus Flak-Scheinwerferstellung Neustein in Schleswig-Holstein.
An der Ostsee.
Genau. Das, also mal gucken, wo sie dann landet.
Ja, ich bin im.
Also da kannst du ja mal einen Blick drauf werfen.
Ich bin im Schweigertland unterwegs, also Nordsee.
Was ja heißt, du kämst da, wenn wir viel Glück haben, vorbei. Ist jetzt nicht ganz die, wenn du vom Osten von Hamburg so einen Bogen.
Man muss nur die andere Autobahn nehmen.
Genau. Und das kann man bestimmt familiär auch irgendwie begründen.
Natürlich.
Ich vermute, du hast da Erfahrung.
Ich sag, da liegen Dosen.
Hast du Flatter mitgekriegt? Flatter?
Ja, habe ich mitbekommen. Ich bin skeptisch, ob das funktioniert. Die Idee in den Ansatz finde ich nicht nur großartig, sondern auch wichtig, weil ich sicher, also Content muss in irgendeiner Form bezahlt werden, weil Content in irgendeiner Form immer bezahlt wird. Und dann muss man es eben auch so machen, dass die User dann auch ihren Beitrag leisten, weil das auch, finde ich, den gegenseitigen Respekt ausdrückt.
Also für mich ist es eine Form von, also es macht Dinge einfacher, die ich eigentlich schon immer gemacht hätte, wenn sie einfach gewesen wären. Also es gibt ganz oft Software zum Beispiel, die ich kostenlos bekomme, wo ich aber nicht anfange, eine Überweisung auszufüllen und auch kein PayPal-Konto mir dafür einrichte oder so. Aber so ein Klick auf den Button ist akzeptabel. Die 10% sind natürlich bitter. Also da weiß ich nicht, also wenn das Ding wirklich rennt, dann machen die mit 10% echt eine Nase zu viel Geld.
Rennt es denn?
Ja, ne, noch nicht, ist eine Closed Beta noch, also du brauchst eine Einladung. Ich erkläre es erstmal kurz, ganz viele wissen vielleicht noch gar nicht, worum es geht. Prinzip ist folgendes, Flattere bietet Leuten die Möglichkeit, monatlich dort ein gewisses Budget zu deponieren, das sie danach dann weitergeben können an Internetseiten, an Musiker, an Texter, an Podcaster, was auch immer, wenn sie deren Arbeit mögen. Das Prinzip ist also, du gehst auf eine Seite, die hat einen Flattere-Button und da siehst du, Mensch, dieser Artikel hat mir jetzt bei einem Problem geholfen, das habe ich nicht in den Griff gekriegt. Bums, klicke ich auf diesen Flattere-Button, dann hat er von mir virtuell Geld bekommen. Wie viel Geld er bekommt, entscheidet sich am Ende des Monats. Dann nehme ich, rechnet Flattere aus, wie oft ich so einen Button geklickt habe, teilt mein Budget zum Beispiel 10 Euro, dann durch die 10 Mal, die ich geklickt habe, kriegt jeder einen Euro ab. So ist die Idee. Kann auch viel weniger sein, kann auch viel mehr sein, je nachdem, wie hoch man sein Budget da monatlich setzt. Flattere nimmt allerdings, und das ist wie gesagt ganz schön heftig, 10% Gebühr. Also da verschwindet dann schon mal Summe X aus meinem Betrag. Das ist nicht ganz so schön. Aber es macht eben, wie gesagt, Wertschätzung ausdrücken, Autoren belohnen, sehr einfach.
Ja, und wie gesagt, ich halte das für notwendig, weil es auch was mit Qualität zu tun hat. Die muss zum Schluss auch bezahlt werden. Und das, was wir ja bisher dann ziemlich häufig hatten, waren dann ja Hilferufe. Also beispielsweise ja bei Wikipedia oder ähnliches. Und es gibt ja auch relativ wenig Sinn zu warten, bis ein Hilferuf notwendig ist.
Also wir hatten die Situation ja auch schon. Wir mussten mit einem unserer anderen Blogs auch schon mal Hilfe rufen. Da stand halt irgendwie 1.000 Euro Abmahnung auf dem Budget. Und da wir vorher nie groß mit Werbung und Geld rumgemacht hatten, hatten wir Gott sei Dank den Großteil der Summe relativ schnell an Spenden zusammen. War aber auch toll. Also war ein gutes Gefühl.
Ja, aber also so kriegt man mit Sicherheit Menschen mobilisiert, klar, aber ja auch nicht unendlich häufig.
Nee, da hast du ja auch nicht wirklich, da hast du ja auch nichts von. Das ist ja nur Geld, was du sozusagen danach an irgendwelche unangenehmen Abmahner weiterreichen musst. Ja. Auch furchtbar ärgerlich. Wir waren damals schuld, muss ich dazu sagen. Von Flattere habe ich übrigens das erste Mal, das habe ich auch im Beitrag geschrieben, also es war das erste Mal ein Netzphänomen, das ich zuerst in den alten Medien gehört habe, nämlich im Radio. Bei Deutschlandfunk hat das Philipp Banse erklärt. Philipp Banse wiederum, man könnte sich erinnern, hat damals bei der großen Deutschlandfunk-Geocaching-Aktion, das war ja eine richtig lange Sendung, wo wir zu Gast sein durften, den Außenreporter gegeben. Ist also in Berlin mit Mika zum Beispiel, erinnere ich mich, und vielen, vielen anderen, diesen von Deutschlandfunk gelegten Cache abgelaufen mit seinem Ü-Wagen und hat dann immer berichtet zwischendurch. Das war ziemlich cool. Wie ich jetzt drauf komme, ist, ich habe neulich, glaube bei Markt, also irgendwo im Fernsehen jedenfalls, habe ich einen Wanderschuh-Test gesehen. Und das ist natürlich ziemlich cool. Also selbst wenn man weiß, wie Journalisten arbeiten und wie solche Tests entstehen, war es noch ziemlich cool, weil er war wirklich gut gemacht. Du hattest also eine Wandergruppe, die tatsächlich ihre Schuhe bekamen. Die konnten die nicht vorher einlaufen. Insofern ganz repräsentativ ist er vielleicht nicht. Der Wolfskin-Schuh witzigerweise ist nicht so gut durchgekommen. War aber auch der günstigste im Test. Und ich wollte jetzt nur die Empfehlung weitergeben. Hanwag. Hatte ich nie vorher von gehört, aber Hanwag. H-A-N-W-A-G Schuhe sind super gut bei weggekommen. Das ist enthusiastisch gefeiert worden, sozusagen.
Okay.
Und zwar, die hatten sich eben Protagonisten gesucht, natürlich. Ne? Wie gesagt, eine Wandergruppe älterer Menschen, die dann alle, da muss die durch den Teich trampeln und so. Ne? Also richtig so Hardcore-Test. Und dann nochmal ins Labor gebracht, wo der immer so gebogen wurde, gucken, wann die Sohle Risse macht und so. Also war schon, hatte ich das Gefühl, ein aufwendiges Testverfahren. Und Hanwag ist auf alle Fälle das, was ich mir das nächste Mal angucken werde, wenn ich irgendwie nach Schuhen gucke. Meine Reichel, glaube ich, habe ich mal gekauft, sind sehr, sehr hart, sehr, sehr klobig, also eher so für Bergwandern, was ne, hier in Norddeutschland
ja
nicht so häufig.
Meine sind 10 Jahre alt.
Ja, eben, meine auch langsam und so langsam sterben sie. Meine sind vor allem immer kürzer geworden, habe ich den Eindruck. Oder mein Fuß ist noch gewachsen im Alter jetzt.
Ich habe, glaube ich, bei meinen mindestens die gleiche Summe wie die Kaufsumme in Schnürsenkel investiert. Irgendwie, keine Ahnung. Die Kanten sind zu hart oder so. Ich weiß es nicht.
Da habe ich noch die ersten. Übrigens sind wir in Ulm, selbst wenn wir als allererste nach dem Eintreffen dort loggen, immer noch die zweiten.
Weil?
Es hat schon jemand einen Attendant gelockt.
So.
Aber aus Unkenntnis, glaube ich. Er hat sich verklickt irgendwie.
Könnte ist, sein, ja.
ziemlich süß. Hat uns Sapschi geschrieben. Was passiert.
Da waren wir ein bisschen spät. Noch schlafen wir nicht in der Festung. Aber
Aber jetzt, ach so, ein bisschen spät, aber ansonsten ist ja, ich bin total gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Es ist,
ich auch.
Bremen war ja wirklich nur so, wir waren ja da nur wegen, also ich weiß nicht, ob wir hingefahren wären, also wir hätten, na stimmt, wir wären ganz sicher nicht hingefahren, weil es waren ja von mir, dieser Auftritt in Bremen war ja gesäumt von Familienfesten bei mir. Also Geburtstage fast aller ganz wichtigen Verwandten, unter anderem meiner Tochter. Also das war richtig falscher Termin, ganz falscher Zeitpunkt. Und diesmal ist es eben so ein Event, wo wir uns schon ganz lange vorgenommen haben, oh, da fahren wir schön hin, lassen es uns gut gehen und so. Und ne? Also mal so dabei sein und nicht nur zu Gast.
Also wir freuen uns auch drauf, weil es auch eine weite Reise ist, klar. Ich habe so ein ganz kleines bisschen Angst, dass sich alle so wahnsinnig drauf freuen und dass deswegen die Erwartungen so hoch sind. Aber klar, freuen tun wir schon, ja klar.
Also zur Not kann man sich doch irgendwo in die Ecke, ich meine, gut, dass jetzt Familie dabei, aber zur Not setzt man sich irgendwo in die Ecke und trinkt den ganzen Tag Cola oder so.
Fanta Mango.
Ja, zum Beispiel. Eierlikör. Irgendwann auch Eierlikör. Ja, ja. Ja, dann haben wir noch zugeschickt gekriegt, dass mir fällt jetzt einfach keine Frage. Zum Thema Satelliten kann ich dich nichts fragen, um das nächste Thema einzuleiten. Aber wahrscheinlich wäre es dann auch langsam.
Satelliten.
Wäre es dann auch langsam ein bisschen mühselig für ja. die Hörer, wenn es immer der gleiche Stil ist. Ja, es kommen neue Satelliten. Also am 7. Mai waren es noch 2 Wochen hin, sprich, das ist jetzt bald soweit, dass eine neue Generation GPS-Satelliten ins All kommt. Wenn ich es richtig gelesen habe, werden das 14 Stück oder die 12 insgesamt werden das sein. Und die haben, das ist der Clou, so eine hammercoole neue Atomuhr eingebaut. Und deswegen sind die total genau.
Ach so, ich dachte, wer vorbeikommt.
Ich bin kein Techniker, aber so.
Ist denn die Dose auf der ISS eigentlich gefunden?
Oder habe ich nicht geguckt? Das hättest du mal vorher sagen, da hätten wir nochmal nachgucken können. So schnell, aber macht das ja immer noch parallel? Nee, also kommt jedenfalls. Und wer baut Boeing?
Skandal.
Ja, hätte Airbus fragen können. Nee? Aber nee, ist amerikanisches System, werden sie nicht wahrscheinlich eher nicht Airbus fragen. So jedenfalls. Und dann haben wir noch was geschickt, da hatte ich heute schon fast 9 Minuten lang Spaß. Man hat ja als Geocacher auch Affinität zu praktischen Dingen, die man im Felde mit sich rumtragen darf, die man sozusagen im Alltag niemals dabei haben darf. Aber so im Felde, wenn man geocacht, und zwar eine Schaufel. Klingt jetzt relativ unspektakulär, gerade im Bundeswehr-Klappspaten, NVA-Klappspaten kennt jeder. Es gibt aber offenbar eine chinesische Schaufel, die uns Eastpak 1984 zugeschickt hat. Eine Schaufel, die tatsächlich einen 8-Minuten-Film braucht, damit alles abgebildet wird, was die kann. Also graben ist sozusagen das Einfachste, ne? Ein bisschen buddeln, so, ne? Und dann kannst du die natürlich auch umklappen und sie als Hacke benutzen, auch noch relativ unspektakulär. Aber die kleinen chinesischen Soldaten, die sie da in dem Film benutzen, die werfen die hoch und auf Mauern und dann ist die Schaufel ein Anker und da ziehen sie sich hoch. Dann machen die damit so Stolperdrähte, kannst also drehen diese Schaufel, wie blöd, und dann dreht sich, ne? Kannst du Drähte mit verknöpern, kannst du Drähte mit abschneiden, weil vorne noch so ein Scherkopf drin ist. Was haben die noch? Achso, die haben ganze Reisfelder damit gerodet. Die haben 4 verschiedene Werkstoffe, also 3 Sorten Metall und 1 Sorte Holz damit gesägt. Die haben danach in der Küche mit diesem Spaten ihre Kohlrabis, waren keine Kohlrabis, aber sahen aus wie Kohlrabis, klein gehackt. Das ganze Programm, also eine Schaufel mit so vielen Möglichkeiten. Achso, messen kannst du damit auch, im Stiel haben sie also einen Maßstab eingebaut, dass du auch messen kannst. Und das sind natürlich diese Profisoldaten, ne? Die messen auch ultra fix und haben dann ihr Stückchen Draht abgezuppelt, was sie dann irgendwie brauchen, um das irgendwie festzumachen. Der Hammer.
Und das Ding hält auch?
Also nach dem, was in dem Video zu sehen ist, man hofft ja, dass es ein und dieselbe Schaufel ist, mit der sie das nacheinander gemacht haben.
Naja, ist made in China.
Eben, man hat es. Nee, aber es ist wahrscheinlich, also so wie das Schweizer Armeemesser, ist es offenbar der chinesische Militärspaten. Und weißt du, im Krieg sind die doch bestimmt Profis. Also da werden die doch nicht ihr eigenes Zeug benutzen. Also sozusagen das, was kaputt geht, meine ich. Ja. Also die... Ne, die Puppen, von denen man Krebs kriegt und die, ne, sondern da werden die doch irgendwie, nee, alles gut.
Dann haben sie es bestimmt irgendwo nachgebaut. Nein, 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 nein.
Warum? Das ist eine Weltmacht mittlerweile.
Ja,
also, die brauchen uns bald gar nicht mehr. Also diese Schaufel jedenfalls zeigt, das ist eine Weltmacht. Das ist ein YouTube-Video, gibt es im Beitrag. Ich war, wie gesagt, also 8 Minuten, ne? Das ist ein Werbevideo, 8 Minuten.
Ich habe einen alten Klappspaten.
Es ist auch ein Klappspaten, aber kein alter, sag ich dir. Eher das Gegenteil. Jetzt hat jemand was ziemlich Schönes gemacht, und zwar, also Lost Place kann ja einerseits ein Gelände für einen tollen Multi sein. Da sind aber die ganzen Statistik-Cacher natürlich unglücklich, weil sie dann so lange für einen Cache brauchen. Da gibt es nur einen Punkt hinten dran. Deswegen hat jetzt hier jemand mal Plan B ausgepackt und sich gesagt, ich lege auf einem Lost Place-Gelände gleich 50 Tradis am Stück in Sachsen-Anhalt. Da leuchtet das Auge, ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Dummerweise leuchtet es zu Unrecht, denn als ich das Thema mir heute beguckt habe, ich google mal eben, bin ich relativ schnell auf geocaching-anhalt.de gekommen, eine Seite, die seit neuestem auch ein lokales Forum betreibt für Cacher aus Sachsen-Anhalt. Und da gibt es auch eine Rubrik, die neuesten Caches. Mai 2010 ist auch diese Reihe aufgeführt, 2. Mai gelegt. Und die sind alle weg, alle durchgestrichen. Kleine Unterschrift, die Serie wurde wegen Munitionsfunden wieder archiviert. Also nichts mit Lost Place Power Trail.
Ja, hätte man aber vielleicht einen kleinen Moment eher drauf kommen können. Also ich weiß nicht, entweder es ist übervorsichtig oder aber nicht, dann finde ich, hört der Spaß auch auf.
Ja, wir wissen ja auch nicht, wer die Archivierung jetzt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht nach, wir wissen ja nicht, wer die wirklich dann deaktiviert hat. Ob es die Owner waren oder ob das eher mit Druck passiert ist,
ja.
Weiß man ja nicht.
Aber das muss ja ein Riesengebiet sein.
Und davon haben wir hier genug. Also das ist ja hier, weißt du, also Mecklenburg-Vorpommern, habe ich jetzt gerade nochmal, meine Tochter brauchte es heute für den Sachkundeunterricht, 1,6 Millionen Einwohner, ne? Auf die Fläche. Und Sachsen-Anhalt ist ja ähnlich.
Dann ist Hamburg also größer? Hamburg hat mehr Einwohner?
Ja, selbstverständlich.
Boah.
Berlin.
Na ja, gut, ne? Berlin. Also,
ja, Berlin. Aber es lag mir jetzt näher als Vergleich damals. Und dann hatte ich immer mitgekriegt, dass Berlin deutlich mehr.
Ja.
Dass der Prenzlauer Berg sozusagen, der alte Prenzlauer Berg, nur dieses kleine Stückchen ohne diese, nachher noch mit Wedding dazu, dass nur der Prenzlauer Berg so viel Einwohner hat wie Schwerin.
Wahnsinn.
In besten Zeiten. Also Schwerin hat ja schon wieder 30.000 verloren. Ach, das ist eine andere Dimension. Also ist genug Platz hier.
Aber dafür hat Schwerin mehr Wasser.
Schwerin ist auch sonst... jedenfalls jetzt für mich die deutlich lebenswertere Stadt.
Ja, klar. Klar.
Nicht so hip, nicht so milchkaffeeig, nicht so Frühstück den ganzen Tag, aber
ist Berlin nett. Ist Berlin noch hip?
Ja, na klar. Du kannst ja, wenn du hip kannst, ja fett, kannst ja mal umziehen in Berlin. Also, als ich nach Berlin kam, war Kollwitzplatz hip. Dann war Kollwitzplatz unbezahlbar. Und dann ist man, naja, da ging gerade noch so, also Oderberger hat das auch schon erwischt und die Kastanienallee, aber da wohnten Freunde von mir, deswegen ging das noch. Dann zog man nach Friedrichshain, jetzt kommt Neukölln langsam dran, nur Lichtenberg will keiner, weil da angeblich die Nazis wohnen. Also man zieht ja immer um, man zieht ja immer vor der Sanierung, also es wird saniert, dann ziehst du weg oder kurz vor der Sanierung ziehst du weg und suchst dir wieder eine unsanierte Wohnung, die du zahlen kannst. Und so weiter und so weiter.
Ja, gut.
Und irgendwann ist leider dann doch alles saniert.
Ja, das Spiel spielen wir in Hamburg ja auch schon. Also
nur da ist eben schon ganz viel passiert. Hamburg ist ja eben...
Ja, genau. Ja, wir haben, bei uns ist gerade St. Georg dran und als nächstes kommt vielleicht Wilhelmsburg.
Aber ich habe den Eindruck, in Hamburg regt sich da mehr Widerstand. Also in Berlin...
Ja gut, also in der Schanze, also Schanzenviertel gibt es Widerstand, wobei man, wenn man ehrlich ist...
Also Widerstand ist ein großes Wort, also einfach, es ist den Leuten nicht egal, es gibt durchaus Initiativen und nicht nur von Menschen, die Steine werfen, die sich damit auseinandersetzen und das vielleicht auch nicht so gut finden.
Ja, in der Schanze ist es allerdings auch so, muss man auch mal sagen, die Leute, die dort den Widerstand organisieren und sind Anwohner, aber auch noch nicht so wahnsinnig lang. Also die ganz Alten sind auch schon von denen verdrängt worden, also...
Ja, kann ich. Kann ich, also ich habe auch wieder Medienkonsum, Rückenschmerzen macht, Fernseh gucken. Jedenfalls war da so eine Reportage und die war, hat natürlich diese ganze gewalttätige Szene nicht außen vor gelassen, die hat man durchaus gesehen und die, ja, war mir auch nicht sonderlich sympathisch, aber es gab sehr viele Momente, in denen so Kombinationen aus Alt und Jung gezeigt wurden. Also nicht unbedingt im Alter Alt und Jung, sondern Bewohner dort. Ne, wo also alteingesessene,
na, es gibt
kleine Firmen, kleine Büros und so, ne, zusammenarbeiten mit Zugezogenen.
Ja, es gibt natürlich dort Stadtteilkultur, die auch wirklich gut ist und auch aktiv ist. Viele kleine Läden und diese, die werden jetzt gerade von den Ketten verdrängt. Aber diese kleinen Läden sind eben auch nicht, sind auch selten der Tante-Emma-Laden, sondern es waren eben auch schon Szene-Läden. So, aber gewachsene Szene. Und jetzt wird es sozusagen auf Teufel komm raus, wird dort mit viel Geld der große Reibach gemacht. Das ist schon klar, das ist ein Stadtteil im Umbruch, aber gibt es leider ein paar mehr in Hamburg. Ist aber ganz zum Schluss ja auch nicht aufzuhalten, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne?
Ich befürchte nicht, ich in sowas bin ich immer ganz schlecht. Und wenn man sowas nicht zu Ende gedacht hat, das ist auch ganz schwierig da so. Also in Berlin hatte ich immer noch den Eindruck, jedenfalls teilweise, dass so über, nicht sozialen Wohnungsbau heißt das ja nicht, so gewisse Umzugskonzepte für Altmieter versucht wurde, so eine gewisse Struktur im Kiez zu erhalten. Ne, dass also Leute, die da schon ewig wohnten, dann eben für zwar eine sanierte, aber eben doch noch vergleichsweise preiswerte Wohnung bekamen. Sie mussten dann raus aus ihren 120 Quadratmetern. Das ist natürlich bitter gewesen. 200, also 120 Quadratmeter unsaniert konntest du ja in Berlin für 300 Euro mieten. Das war ja, ne? Ofenheizung und kein Klo und so. Also
auf halbe Treppe runter, ja.
Natürlich halbe Treppe, aber viele hatten sich das natürlich schon mit irren Schlauchsystemen von der Küche in so Abseiten selber gebaut und so. Oh. Ja. Freunde von mir hatten ihr Bad am Ende des Flurs sozusagen, da hatten sie einfach, hat der Vormieter schon so ein Stück abgeteilt und da ein Klo und Ablauf, alles irgendwie improvisiert. Und in diesem Bad, wo also eine Badewanne zum Beispiel auf einem Podest stand.
Ja, das kenne ich auch noch.
Ja, aber nee, da hatten die sich gebaut, weil nämlich sonst die Kabel nicht gereicht hätten, hier die Leitung nicht gereicht. Und die mussten die Badewanne höher setzen, damit das mit dem Boiler noch hinhaut und so. Das war alles sehr. Und da hing immer so ein Werbefoto von einem Badausrüster. Ne, also wie sozusagen das moderne Bad, das hing immer so als kleine Ikone über der Badewanne.
Also Wannenbad, also so ein Bad, wo man dann im Viertel hinging, um zu baden oder zu duschen, kenne ich auch noch. Also auch Toilette, halbe Treppe so runter, hatte ich als Student auch. War spannend, also würde ich heute natürlich nicht mehr so, aber war schon eine spannende Zeit, klar.
Also ich hatte immer den Eindruck, es ist wichtig, dass es sowas auch gibt. Also ob man da wohnt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Also damals habe ich das ja auch gern mitgemacht. Heute würde ich es auch nicht mehr unbedingt tun. Aber ich finde es wichtig, dass es sowas gibt, weil sich dort ja besondere Leute niederlassen.
Klar, ne? Klar. Also, aber damit sind wir wieder bei der kulturellen Sache. Und das, also jetzt nochmal auf dieses Schanzenviertel, das ist ja eine kulturelle Auseinandersetzung und nicht so sehr eine Frage der Wohnsituation dort vor Ort.
Naja, schon auch eine ideologische, oder?
Ja, aber
also
ganz
du
klar.
Hast halt Menschen, die man ganz klar ins Feindbild Investitionshai packen kann, ne? Und es gibt eben Menschen sozusagen, die das Gegenteil symbolisieren.
Ja.
Die sich eben eher mal den Schanzentaler nehmen, um ihre Dienstleistung zu bezahlen. Also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber so ein Bürgergeld oder so.
Ja, aber auch viel gemacht.
Ja, wie gesagt, das. Hast du eigentlich ein zweites 10-Jahres-Event geschafft? Wir haben uns ja getroffen im Wohlenberger Wieg.
Genau, da haben wir uns getroffen. Das ist nicht meine Art, aber ich habe 4 geschafft.
Geil. Ich habe jetzt total ins Blaue geschossen und habe selbstverständlich ein Nein erwartet.
Nee, ich habe 4 gemacht.
Echt?
Ja.
Erzähl.
Ja, der Auftakt war eben dort, wo wir uns getroffen haben und dann bin ich am nächsten Tag nach Fehmarn gefahren.
Du warst auf Fehmarn.
Ja, das zweite. Nicht von Hein Blöd, das muss wohl sehr schön gewesen sein, weil mit Lagerfeuer und am nächsten Tag noch mit Großen gemeinsam cashen gehen und so. Das muss wirklich toll gewesen sein. Und ich war dann bei dem sozusagen anschließenden vom NDR. Das war sehr nett, sehr familiär, unten am Strand, das war sehr schön und bin von da weitergefahren in den Stadtpark, weil es auf dem Weg nach Hause war, war ich dann in Hamburg im Stadtpark. Das war auch sehr schön, relativ groß, aber wir hatten tolles Wetter und deswegen war das ganz wunderbar. Ein Grillfest, bei dem, glaube ich, kein einziger gegrillt hat. Ich habe niemanden gesehen, aber es war, wie gesagt, sehr nett. Viele alte, viele neue. Und am nächsten Tag war der übliche Stammtisch, der dann zu einem 10-Jahres-Event nochmal umgebaut wurde von HL und von Italophile. Und es war auch ganz wunderbar. Und Jan RB feierte seine Silberhochzeit und schmiss Freibier. Und
das ist nicht wahr, da hat jemand seine Silberhochzeit auf dem HCT gefeiert?
Ich glaube, er hat sie nachgefeiert. Also okay. Nein, so war es dann doch nicht. Nein.
Heiratsanträge via Geocaching hatten wir schon. Silberhochzeit, echt der Hammer.
Nein. Das war sehr, sehr schön, auch wieder sehr voll. Hamburg ist da ja, die sind alle relativ groß natürlich. Aber es war sehr schön.
Wir haben eine Mail bekommen von M. Schelter und der hat uns sozusagen seine persönlichen Highlights geschickt. Ist jetzt schon fast ein bisschen zu spät, um drüber zu reden, aber wir haben es im letzten Podcast ja gesagt, an der Möhnetalsperre kommt man nicht vorbei. Auf dem Möhnesee, das ist der Hammer. Also wer sich das Video zu dem Möhnesee-Event mal angeguckt hat, also die haben eben gesagt, wir sind auf dem Wasser, komm vorbei. Ne? Und Logbuch ist halt bei uns, komm vorbei. Und dann haben die halt alle sich irgendwie Gedanken gemacht, also manche haben sich von der Brücke runtergelassen mit T5-Ausrüstung, manche haben sich kleine Paddelboote genommen, andere haben sich die Schlauchboote ihrer Kinder ausgeliehen. Also auf wirklich ganz verrückte Weise sind die bei totalem Scheißwetter auf diesem Möhnesee zusammengekommen und haben 10 Jahre gefeiert. Da ist wirklich, wie gesagt, gibt es ein tolles Video, Link gibt es im Beitrag, ganz großen Respekt, ich denke, das ist das Abgefahrenste. Also ich weiß nicht, wer das... Wüsste jetzt erstmal aus Mut nicht, wer das toppen soll. Denn die anderen beiden haben zwar auch was ganz, ganz Besonderes, aber anders. Es sind nämlich Nachtevents gewesen. Das eine hat um 3 begonnen in Essen und das andere in Bergkamen um 0 Uhr gleich. Also 0 Uhr 1, 0 Uhr 2 oder so war da als Event-Beginnzeit. Und die Fotos strahlen auch wirklich... Ne, so dieses Selbstbewusstsein des, wir sind die Verrückten, die um die Zeit draußen rumstehen. Ha! Das ist großartig.
Wollte gerade fragen, wie war das mit den Fotos? Das war ja nun schwierig.
Also beim bei dem, ich glaube, bei Carmener Event, da ist das großartige Foto entstanden. Da jedenfalls müssen sie einen extrem guten Fotografen mit viel Licht gehabt haben. Da hier wird jedenfalls ein sehr schönes, helles, großes Eventfoto. Ich muss jetzt mal schnell nachgucken, ob ich jetzt keinen Unsinn erzähle.
Aber darf ich vielleicht dann auch noch für ein Event Werbung machen?
Ja, sofort. Also in Essen ist das Foto nicht ganz so gut ausgeleuchtet. Da gibt es auch ein schönes Gruppenfoto, siehst sie alle, alles wunderbar. Dann war es also Bergkamen. Ich gucke noch mal eben, Sekunde. Genau, da gibt es übrigens auch eine Webcam. Nee, da haben die richtig Licht gemacht. Hier sehe ich gerade, also mehr als richtig Licht. Da ist richtig Ballett. Große Gruppe auch, Fackeln haben sie in der Hand. Das sieht toll aus. So, jetzt Werbung fürs Event.
Wo wir bei Wasser sind. Wir hatten im Winter, ja, in Hamburg war ja das große Jahr, in dem die Alze zugefroren ist, haben wir uns auf der Alze getroffen. Und da kam irgendwann die Idee auf, dass man das im Sommer ja auch machen könnte. Und Tatsache wird das jetzt im Sommer an den gleichen Koordinaten nachgeholt oder nochmal gespielt und alle treffen sich zum Event mit Booten oder wie auch immer an den gleichen Koordinaten wie im Winter. Wird bestimmt sehr lustig.
Also auch so, ja? Das heißt sozusagen, ich bin da, das Logbuch ist auch da.
Genau.
Seht zu.
Ja.
Baust genau. Keinen Steg oder so, oder ihr baut keinen Steg.
Oh, das wäre sehr weit. Das waren so 200 Meter raus oder so. Hm? Ja, ja. Nee, genau.
Ja, ich bin ja in Memoriam euer Treffen abgegangen. Wir sind an dem Tag vorbeigefahren an der Alster, konnten aber nicht, also und zwar zu diesem Fleischfress-Event. Sag schnell. Stricken für Alex.
Richtig, das war abends, genau.
Ja, genau, wir sind zu Stricken für Alex gefahren, sind natürlich, weil wir über Hamburg gefahren, an der Alster vorbei. Wir haben noch jemanden mitgenommen. Aus einem Grund sind wir an der Alster vorbei und haben da eine Gruppe gesehen, eine große Menschenansammlung und haben gesagt, das muss ja wohl das Event sein. Und als ich 2 Wochen später dann noch das Glück hatte, relativ cool, 2 Wochen kann es ja nicht gewesen sein, irgendwie noch zu schön kalter Zeit die Möglichkeit hatte, auch das erste Mal in meinem Leben auf die Alster zu gehen, bin ich dann einmal zu den Koordinaten und habe einmal so geguckt, nur mal so.
Ja, das war natürlich schön, weil man das ja nicht ernsthaft ahnen konnte.
Kannst ruhig nochmal sagen, dass du das gemacht hast.
Ja, das
sitzt hier vor mir voll Bescheidenheit.
Nein, man konnte es ja schlichtweg nicht ahnen, als ich es dann angemeldet habe, dass es dann wirklich noch 14 Tage hält. Ne?
Genau, du hast ja die Frist. Ne? Du musst ja sagen, 14 Tage müssen es noch sein, damit es listigen darf.
Ne? Ja, genau. Das war schlichtweg Glück. Aber das war, die Hamburger fieberten dieser zugefrorenen Alster entgegen, wie sie es jedes Jahr tun. Und nun hat es endlich mal geklappt.
Es war auch toll. Also es war echt der Hammer. Die Stadt aus der Perspektive. Ich habe auch fotografiert wie ein Blöder.
Ist schon schön, ja.
Ja, ist total schön. Wir haben vorhin kurz über die Stereotypen gesprochen, die es so in der Berichterstattung über das Geocaching gibt. Die Süddeutsche hat einen kleinen Ausreißer gemacht, München extra, gibt es da offenbar als Heftchen, da ich die Süddeutsche nicht lese, war mir das bisher nicht bekannt. Und die haben, was wirklich echt ungewöhnlich ist, ein Interview gemacht. Also das ist klar, da gibt es auch eine Einführung, dass du kurz weißt, was. Und dann gibt es aber ein Interview mit verschiedenen Leuten. Also da ich die Cacher-Namen, na gut, die sind ja öffentlich, also das ist Wolfgang Wintersberger zum Beispiel oder Bernd Hartl. Wie gesagt, deren Cacher-Namen habe ich jetzt hier nicht parat. Und Interview ist natürlich für uns jetzt ne, die deutlich authentischere Form. Also ne, wenn man es jetzt mal so anguckt, es kommt fast gänzlich ohne diese Klischees aus und bildet, finde ich, ziemlich gut das ab, was wir so tun. Das ist mal ein Treffer.
Hier. Das, ja, das finde ich erstaunlich, weil es voraussetzt, dass der Leser ein gewisses Verständnis für die Materie hat.
Offenbar sind die das Risiko eingegangen, dass sie gesagt haben, wir setzen dem kurz was voran und das muss dann reichen. Und sie sind ja auch, das machen ja auch nicht so viele große Verlage, sie linken nach außen. Mhm. Also du kriegst hier tatsächlich den Link zum Beispiel aufs Grüne Forum. Na, ob das jetzt der beste Einstieg ist, ist in Sachen Freundlichkeit, naja, aber auf alle Fälle linken sie nach draußen. Das heißt, du bekommst die Möglichkeit, Zusatzinformationen dir schnell zusammenzusammeln. Na, und dann ist so ein Interview ja echt klasse.
Und von wann ist das?
Da wir jetzt ja ein bisschen Zeitverzug hatten, letztes Mal konnten wir ja keine Mails bearbeiten, ist es nicht mehr ganz taufrisch. Ich gucke gerade mal, 3. Mai, am 3. Mai ist es erschienen.
Tief im Altpapiercontainer zu hören.
Renate Silberbauer hat das Interview geführt. Und es stehen echte Geocacher hier. Das Foto ist so, da ist jo, das Kollegen.
Funktionsweste?
Funktionsweste? Nee. Nee, eigentlich vom Outfit eher unspektakulär. Einmal ganz schwarz, dreimal Jeans. Die Frau hat sich ein bisschen versteckt. Nee, weiß gar nicht. Na gut, einer hat Papier in der Hand, würde man mal als Listing interpretieren. Wahrscheinlich sind das sogar Cacher-Namen, die wir total gut kennen. Aber mit
wahrscheinlich
Wolfgang Wintersberger.
Denn sie wird sie aus der Szene haben.
Vor allem Wolfgang Wintersberger. Ne, ich habe 2002 im Fernsehen einen Bericht über war gleich angetan. Da haben wir noch, sind wir noch mit der Trommel um Christbaum gerannt, sozusagen. Was ja. Geocaching betrifft.
Ja, absolut. Also ich bin jetzt knappe anderthalb Jahre dabei.
Also und wir gehen jetzt ins 3. Jahr mit dem Podcast schon.
Ja, ja.
Boah, verdammt. Na, ist aber auch schon 10 Jahre Geocaching. Was soll ich sagen? Wir haben Mails abgearbeitet. Wobei es natürlich kein Abarbeiten ist, im Gegenteil. Es könnten viel, viel mehr sein. Eine Sache noch, auch das wieder werden wir kurz verlinken. Für den umweltbewussten Geocacher, der dennoch auf stylischen Komfort nicht verzichten möchte, hat VW ein sehr seltsames Elektrofahrrad vorgestellt. Das sieht so spacig aus, dass man es wirklich nur verlinken kann und ihr könnt euch das angucken. Das heißt natürlich Bike E. Ne? Also Bike, aber das E fehlt hinten, ist dann mit einem Punkt abgesetzt.
Boah.
Big.E. Volkswagen, Big Pocket, fits in the spare tire compartment of a car. Das kannst du mal eben so dein Passat schieben und dann, oder dein Renault Laguna, was auch immer, und dann kannst du dann damit so die letzten Meter zum Cash rollen.
Aber du bist ja...
Yuppie-Caching.
Du bist ja jetzt gut versorgt mit dem Fahrrad.
Allerdings, macht mir auch sehr viel Spaß. Also wie gesagt, in Kombination natürlich mit den ganzen Gadgets, ne? Es ist wieder so typisch Männerscheiß, ne? Die kannst nicht irgendwie mal einfach mal so... was machen, sondern es muss dann schon irgendwie begleitet werden von Streckenaufzeichnungen, Auswertungen, einer Sportdatenbank, die man im Computer führt.
Aber du traust dich auch nicht, das Gerät oder Geräte da ernsthaft an Lenker zu binden, oder?
Also 60er würde ich durchaus an Lenker binden, da habe ich nur noch keine vernünftige Halterung gefunden. Hm. Das ist ja tatsächlich ein echtes Outdoor-Gerät, so wie das E-Trax auch, das ist ja dafür gemacht. Beim iPhone tatsächlich nur mit der Otterbox. Also das wäre mir zu, brauche ich glaube ich auch nicht, aber das habe ich, was natürlich den Pfad immer ein bisschen verfälscht, dann in der Regel in der Tasche.
Ja, so. Genau.
Ist nicht optimal fürs Mitschneiden, weswegen ich auch schnell dazu übergegangen bin, bei Fahrten, wo es sich lohnt, einen Rucksack aufzuhaben, was ja auch gut für die Nieren, ein bisschen wärmer hinten. Und da habe ich dann so einen Clip von Crusell dran, wo du das Ding einfach so reinhakst.
Ja, genau.
Mit diesem Pinöckel, der da hinten dran ist, so klick. Und dann hast du es eben schön, ne? So, dass ich habe mal einen Kollegen getroffen beim Fahrradfahren, der hat es für ein Satellitentelefon gehalten. Und hat sich gewundert, warum ich mit einem Satellitentelefon durchspringen. Wir hätten doch UMTS und so.
Man hat schon viele Touren gemacht.
Ich habe auf alle Fälle, der Rücken hat mich ja extrem zurückgeworfen, leider. Hat mich sehr, sehr geärgert. Aber ich habe 2-3 Ecken auf Fahrradtauglichkeit geprüft, die ich sonst nur von Zweckwegen her kannte. Ich muss irgendwo hin und fahre. Also, es gibt schöne Rundtouren hier um die Stadt. Da wir ja keine Berge haben, was man, sobald man auf dem Fahrrad sitzt, anders sieht. Da wir keine Berge haben, ist es ja noch vergleichsweise entspannt, hier Fahrrad zu fahren. Wind haben wir ein bisschen viel für meinen Geschmack.
Ja, aber wenn man an so einem See erstmal ist, dann muss man ja ganz rum, oder?
Genau. Aber man heißt natürlich auch, See kann man umfahren. Ne? Also hat man einen Kreis, also irgendwie einen Rundweg. Und das ist ja für mich prima. Ich würde auch total gerne mal den Elberadweg fahren.
Ja.
Aber da müsste man ja erstmal organisieren, sein Fahrrad dahin zu kriegen. Dann ja auch irgendwie was zum Schlafen zwischendurch. Da denke ich drüber nach, wie man das machen kann, ohne dass man jetzt gleich eine Fahrradreiseagentur beauftragt zum Beispiel. Kannst ja machen. Du kannst ja dein Gepäck dann einfach mit so einem VW-Bus mitgeben, der fährt dir dann deine Pensionen an. So, aber das ist mir noch eine Nummer zu leicht.
Also, ja, also meine Eltern machen das mit Wandern. Und das ist schon, ja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, so das Gepäck sich so transportieren zu lassen. Aber an sich ist das schon nicht nur extrem praktisch, sondern eben auch die Chance, weite Strecken zu machen, ohne dass man mit dem Rollkoffer unterwegs ist.
Ja, und die Zeiten, wo ich mir ehrlich gesagt so Zelt, Schlafsack, alle Sachen, die ein Kind so braucht, plus Elektronik, plus Regensachen, plus warmen Sachen, plus kalten Sachen auf irgendwelche Satteltaschen lade. Oh nee, die ist dann doch auch vorbei, muss ich ehrlich sagen.
Und wir brauchen Elektronik.
Ja, und auch alles andere. Also der Bedarf an Komfort ist ja einfach so enorm gewachsen. Mit so Ultraleichtkram, ne? Keine Chance. Keine Chance. Ultraleichtkram gibt's, hattest du ja mitgekriegt, gibt's sogar sozusagen eine Excel-Tabelle, ne? Wo man das Gewicht, wo sozusagen die Standardausrüstung des Ultraleicht-Trackers schon mit drin ist in so einer Datenbank und dann kannst du mal abrufen, wie leicht dein Gewicht noch ist. Und da ist jetzt gerade auch wieder, ich glaube, das Freiluftblock hatte sich dem ja gewidmet, ist gerade wieder so ein dann noch leichter als Leichtrucksack vorgestellt worden. Nachteil, schmale Riemen. Hätte man sich denken können. Ja klar, weil du kriegst ihn natürlich nicht. Ne, der ist ja so klein verpackt wie eine Faust ungefähr und dann hast du halt keine dicken Riemen, so ist es halt.
Ja, kannst ja nichts Schweres reintun.
Weißt du, was übrigens mittlerweile ein Running Gag geworden ist? Das Nüvi-Phone. Ich weiß nicht, wie lange wir, das Garmin-Phone hier, das.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange wir darüber schon reden. Jetzt ist es soweit, $199 im Juni kommt's. Also Android-Smartphone mit Garmin-GPS drin. Das Garmin-Phone.
Ja, ich las es auch in irgendeiner Ankündigung.
Ja, es gibt auch ein Video mittlerweile, wo wir uns angucken können, wie es funktioniert. Das ist jetzt, ich weiß nicht, 1,5 Jahre? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber denen ist wahrscheinlich echt Android dazwischen gekommen. Also die waren quasi in der Entwicklung und dann muss, glaube ich, irgendwie an irgendeiner Stelle so der Zeitpunkt gewesen sein, wo man gesagt hat, vielleicht können wir uns ja doch einfach irgendwo draufsatteln.
Aber wird das nicht irgendwann, ich weiß nicht, dafür bin ich viel zu sehr Laie, aber wird es nicht irgendwann dann mal zu einem System geben, was sich final durchsetzt, so VHS gegen...
In welchem Sinne?
Ja, so diese ganzen Systeme, die da parallel laufen, ist doch, ich weiß nicht, also es sind doch abgeschlossene Welten, oder? Also dieses, die einen sind auf Android und die anderen sind auf... Das muss ja irgendwann mal zusammenlaufen.
Nee, das glaube ich nicht. Also das ist... so ein Volksphone quasi.
Ja.
Mit einem Betriebssystem. Nee, also da sind schon diese, also Windows wird seine Bestrebungen in der Hinsicht nicht aufgeben. Bei Symbian könnte man sich vielleicht noch am ehesten vorstellen, dass es irgendwann ausstirbt. Da bewegt sich ja wirklich relativ wenig. Also habe ich das Gefühl jedenfalls. Dann tut ja auch noch, ne, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, es gibt ein Werbevideo von einem so Nokia mit dem neuen Symbian, wo in dem Werbevideo so iPhone-artig, ne, du schubst was nach links, ja, und dann schubst es nach, und dann kommt da ein Effekt und so, und alles sieht super aus. Und dann hatte jemand das sozusagen Praxistest, mal so ein Gerät da, ne, und das mal gezeigt, wie das aussieht, wenn man es einfach nur filmt. Und da war das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es funktionierte einfach nicht so, wie in der Werbung beschrieben. Ne? Und so das ist jetzt, deswegen sage ich jetzt Symbian. Ne? Also wie gesagt, Windows wird weitermachen, Apple wird weitermachen, Android, Google wird weitermachen. Das sind ja auch so unterschiedliche Konzepte, dass es wieder funktioniert. Also die haben, glaube ich, durchaus ihre Berechtigung. Und es ist eigentlich ja nur auch relativ klar, dass sie auf keins der anderen, sondern jetzt gerade auf Android aufgesprungen sind.
Jetzt Garmin.
Ja, okay. Und, ne, relativ naheliegend, ja, eigentlich. Ja.
Klar.
Sie haben aber, also diese ganze Produktpalette, hatten wir ja auch irgendwann mal vermutet, dass es so, also dass sich eben PDA und GPS-Gerät für draußen annähern. GPS-Gerät für draußen ist es jetzt noch nicht, aber auf alle Fälle haben die ja jetzt Auto-Nüvis fürs Auto, die sich ins WLAN hängen können und einen Browser drin haben, die einen Fernseher drin haben sogar. Ne? Also du hast jetzt im Prinzip schon den kleinen Computer, der eben auch noch navigieren kann.
Ja.
Ne? Also auch da scheint die Zeit des Standalones irgendwie langsam vorbei zu sein. Ja, hier wird auch noch ein Video, haben wir irgendwie gefunden. Bist du FTF-Jäger eigentlich? Ist dir das wichtig? Hast du überhaupt FTFs in Hamburg? Ist das ja gar nicht so einfach.
Ja, da bin ich schon ganz weit vorn. Also ich habe zwei.
Ui.
Ein ganz zufällig.
Die hast du hier im Osten gemacht wahrscheinlich.
Nee, im verlängerten Wochenende. Und ich machte mein iPhone in die Hand und da poppte es auf. Und der andere dann auch gezielt. Das war auch ganz lustig, weil es in Hamburg dann immer ganz schnell zu so einem Mini-Event wird. Mhm. Aber ansonsten nicht. Nee, bei mir in der Ecke sind zu viele zu schnelle. Also alles länger als eine Viertelstunde gilt als verlassen.
Ja. Es gibt ja echt genug Möglichkeiten, sich sehr, sehr schnell über neue Dosen im Aktionsradius zu informieren. Muggelfrei-Shop aus Österreich bietet diese Möglichkeit auch per SMS. Und zwar kannst du dann bei denen also ein Abo abschließen für, wenn ich richtig sehe, 3,50 im Monat. Und dann schicken die dir eine SMS, wenn, also automatisiert vermute ich mal, wenn eine neue Dose raus ist.
Ja.
Also, weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige Zielgruppe trifft, aber also wie gesagt, weil es ja so viele andere Wege gibt, dass...
mir fallen spontan ein paar Namen ein, die da gut...
Ja, aber die brauchen, aber genau, die brauchen das ja nicht, weil die sind... Nee,
natürlich nicht.
Ne, die haben es im Griff, also die wissen genau.
Klar.
Ne, da ist das Bit im Netz und zack, haben sie es irgendwie bei sich auf einer ihrer Plattformen. Nee, ziemlich hübsch. JR849 hatte da kurz zu geblockt und da habe ich es aufgetan. Ziemlich lässig.
Aber dafür eine Sache, Geld zu nehmen?
Naja. Ja, komisch, ne?
Ja.
Naja, Zahl der Geschäftsideen ist grenzenlos. Was wir beinahe vergessen hätten, wo wir beinahe drüber weggerutscht wären, ist die große Veränderung bei Open Caching. Open Caching hat endlich das gemacht, was immer alle gefordert haben, nämlich mach doch mal ein bisschen was fürs Auge.
Mhm.
Das ist jetzt so ein bisschen, also ein bisschen so eine Mädchen-Cacher-Seite geworden, so von der Optik habe ich den Eindruck. also so ein bisschen pastellig blau.
Mm.
Also Jungs, ne? Ist definitiv für Jungs, nicht rosa. Hübsche Landschaften oben, so Panoramafotochen. Die macht optisch echt was her. Erleichtert dem Auge extrem das Finden der Informationen, die man gerne möchte. Also da ist schon ein extrem großer Schritt gegangen worden, was überhaupt nicht dazu passt, was sehr, sehr seltsam ist, sind die Symbole für die Cache-Attribute. Die fallen jetzt so richtig ab. Das sind so graue, ein bisschen undeutlich gerenderte GIFs irgendwie. Also da könnte der Grafiker nochmal einfach nochmal so Umrisse ziehen und dann hätte man schon ein bisschen klarere Symbole. Aber hey, das kann man nicht alles auf einmal schaffen, weil sie haben nämlich auch noch, nachdem sie hier nicht nur die Optik angepasst haben, das GPX-Format dementsprechend verändert, dass die neueren Garmin-Geräte, die damit vorher Probleme hatten, jetzt die GPXe sauber darstellen.
Ich habe ansonsten nur einmal wirklich richtig große, gute Erfahrungen mit Open Caching gemacht, als es bei Groundspeak gebrannt hatte und der Server unten.
Man muss war. Ja irgendwas machen.
Und dann genau. Und dann bin ich hier Schwerin und Umgebung bin ich dann durch die Gegend gefahren. Das ging ganz gut.
Es gibt ein paar Schweriner, die konsequent ihre Caches auf beiden Plattformen sammeln. Hm? Nee, also erstmal herzlichen Glückwunsch, kann man ja nicht anders sagen. Also liebes Open Caching Team, saubere Arbeit, das sieht sehr ordentlich aus. Ich habe auch anders als wiederum der Herr JR849, der auch darüber noch ein paar Worte verloren hat, auch kein Problem damit, dass die Spenden-Button überall rumhängen. Hey, das finde ich eher relativ natürlich bei dem Projekt. Wie gesagt, die Cache-Attribute, da könnte man nochmal ein bisschen nacharbeiten. Die sehen vom Design her einfach unprofessionell aus. Das neue Layout macht echt was her. Also ist vor allem, sie haben ja die Frage, wie weit entfernst du dich vom ursprünglichen? Du kannst ja, ne, du kannst jetzt ein komplett neues Layout aufsetzen und verschreckst erstmal alle User. Gewinnst vielleicht neue, aber die alten sind sauer, dann finden sie Facebook, ne, weil ein typischer Fall, wo mit dem neuen Layout auf einmal alle ganz Wahnsinn, ich habe die alten Zeit nicht, aber ne, das passt ja überhaupt nicht zusammen offenbar. Da gab es ja richtig Aufruhr, I want my Facebook back und so. Hier haben sie, finde ich, einen super Kompromiss gefunden. Also dieses Triste ist ein bisschen verschwunden. Wie sollte sich so ein bisschen pastellblau geworden, ne? Ja. Für Jungs, aber es ist eben dezent, springt, es ist ja eine Seite, die soll man nutzen, ne? Ist ja letztendlich ein Datenbankinterface. Nee, fein. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Toll. GPX auch noch umgebaut. Und sie haben als Fallback-Lösung, falls jemand auf diese GPXe genau seine Software eingestellt hatte fürs Verarbeiten, noch die alten jetzt angeboten. Also man kann sozusagen Stück für Stück gucken, gibt es neue Software für das, was ich will, mit den GPXen von opencaching.de. Schrotti äußerte auch schon die etwas, wie soll ich sagen, etwas abgeklärte, Statement, dass viele ja immer gesagt hätten, sie benutzen es nicht wegen dieser grauenvollen Oberfläche und die müssten ja jetzt alle kommen auf einmal oder sich neue Ausreden einfallen lassen.
Ist ja. Jetzt ist ja vielleicht doch genug über diese Plattform diskutiert worden in den letzten Monaten und jetzt ist ja vielleicht ein schöner Neustart.
Kann man Ihnen nur wünschen. Also wie gesagt, das Auge hat hier deutlich mehr Spaß als vorher. Gut, dass wir es nicht vergessen haben. So können wir in absoluter Beruhigung du mit deinem Spurenelemento Mobil,
ja,
und deiner wiedergefundenen Brille und ich mit einem zu schreibenden Beitrag und dem zu bearbeitenden Podcast die nächsten Stunden verbringen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil wir ein wichtiges Thema vergessen haben. So, ne, man soll das jetzt auch zu Ende bringen. Lieber Herr Spurenelement, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke recht herzlich.
Toll. Heißt aber nicht, danke, dass du sofort gehen musst. Ist ja hier keine. Ne? Die Kamera blendet weg und ja, im Hintergrund kommen die Redaktionsassistentinnen und führen den Herrn zur Tür hinaus.
Beim Happy End wird abgeblendet.
Genau. Wir alle, das ist ja die groteske Situation. Wir sitzen ja jetzt beide hier und vermissen aber, ne? Das ist ja eigentlich, ne? Wir waren ja eigentlich zu dritt verabredet. Tja.
Ja, und Ersatz bin ich, weiß Gott nicht.
Ich sag nur Mandeln und Tomapurin, ne? Mhm. Macht's gut, Jungs.
Gute Besserung, aber.
Tschüss.
Tschüss.